2. Freund, Feind. Der Ausnahmezustand hat für die Jurisprudenz eine analoge Bedeutung wie das Wunder für die Theologie. Carl Schmitt. Ich fand es immer interessant, an Orte zu gehen, die mir nicht vertraut waren. In den Teil der Welt, wo mir widersprochen wurde. Auf der Suche nach anderen Wegen sah ich mich in Begleitung von Autoren, von deren Lektüre mir oft abgeraten wurde. Denn wer meine Harmonien kannte, war überzeugt, ich würde deren Klänge als dissonant wahrnehmen. Aber ihre Bücher haben mir erlaubt, andere Straßen kennenzulernen, neue Horizonte zu betrachten, und nur diese bewirken Veränderung in mir. Ich träumte davon, jemandem Geschichten zu erzählen, den ich fragen würde: Möchtest du die Geschichte von einem oppositionellen Schriftsteller hören, der im Gulag gefangen war? Vom Tod eines afroamerikanischen Schwulen, der von der Polizei bis aufs Blut verprügelt wurde? Vom Mord an einer russischen Journalistin? Und der mir dann geantwortet hätte: Was ist das für ein Scheiß, von dem du da redest? Genau diese Art Mensch wollte ich finden. Lange Zeit bot das Fernsehen mir diese Möglichkeit. Denn die Fernsehzuschauer vertrauten dem Raum, in dem man wie auf einem Spaziergang jemandem begegnen kann, der ganz anders ist als man selbst. In den 80er Jahren moderierte Raffaella Carrà ein paar Jahre lang die Fernsehshow Pronto, Raffaella? Den Höhepunkt der Sendung bildete das Telefonquiz, wenn das Publikum von zu Hause raten musste, wie viele Bohnen in einem riesigen Glasbehälter lagen. Eines Tages war Jorge Luis Borges Gast im Studio. Viele seiner Leser empörten sich, dass ein Intellektueller dieses Kalibers sich mit Raffaella Carrás Bohnen gemein machte. Doch an dem Tag begegnete ein Teil der Welt, die diese Sendung verfolgte, Borges und las danach vielleicht sogar eines seiner Bücher. Möglicherweise nur zur Hälfte. Aber diese beiden Universen, die sich niemals begegnet wären, kamen miteinander in Kontakt. Die Begegnung zwischen den verschiedenen, den am weitesten voneinander entfernten, ist das, was die Filter der Online-Plattform heute verhindern. Eigens geschaffene Trichter bringen uns dazu, Bücher mit Ideen zu lesen, die wir schon haben, Lieder zu hören wie die, die wir schon kennen, Ferien an Orten zu machen, die denen gleichen, wo wir schon waren. Die Filter bringen uns auch Nachrichten und Meldungen aufs Display unseres Smartphones, die denen ähneln, die wir schon einmal gesucht haben. In gewisser Weise Nachrichten, die wir schon kennen, und Ideen, die wir schon haben. Die Plattformen benutzen, was sie von uns wissen. Sie kümmern sich nicht um das, was wir noch erfahren könnten. Sie wollen nur, dass uns weiterhin gefällt, was uns schon jetzt gefällt. Dass wir weiterhin Frauen treffen wie die, die wir schon getroffen haben. Sportarten betreiben wie die, die wir schon betrieben haben. Filme sehen wie die, die wir schon gesehen haben. Ist dir das mal aufgefallen? Wenn du und deine Klassenkameradin mit euren jeweiligen Handys eine Suche im Internet macht, bekommt ihr unterschiedliche Ergebnisse oder wenigstens nicht in derselben Reihenfolge. Der Grund ist banal. In den letzten Jahren habt ihr auf unterschiedliche Sites geklickt, dem Netz unterschiedliche Fragen gestellt. Also sind die Pop-ups, die Anzeigen, die Informationen, die sich für dich öffnen, nicht dieselben wie die auf ihrem Handy. Von dir wissen sie, dass du eine schreckliche Angst vor Haarausfall hast. Von ihr, dass sie keinen Partner, sondern eine Partnerin haben will. Das bedeutet, dass die Plattformen von dir und von ihr privatere Dinge wissen als eure Mütter. Die Filter verdammen uns dazu, vorgezeichnete Wege zu gehen, als hätten sie bei unserer Geburt schon entschieden, welchen Beruf wir ergreifen und uns in eine geplante Ehe gezwungen. Wir leben, ohne dass es uns bewusst ist, eingesperrt in einem Hühnerkäfig. Jeder in seiner Legebatterie, umgeben nur von Gleichen. Kontamination, der eigentliche Motor von Fortschritt und Veränderung, ist nicht mehr möglich. Uns trennen nicht die sozialen Schichten, sondern die Gedanken. Aufgrund deiner Gedanken bestimmen sie, was du kaufst, isst, welche Leute du triffst. Wer dir etwas verkaufen will, wird versuchen, anhand der besuchten Webseiten zu finden, was dir gefällt. Wenn du Heavy Metal magst, werden sie dir Leder anbieten. Wenn du Filme des Typs Interracial Romance schaust, werden sie dir vorschlagen, eine Biografie von Nelson Mandela oder Martin Luther King zu kaufen. Ein Politiker, der die Wahlen in Montreal gewinnen will, wird sich den Wählern als Liebhaber von Country-Musik oder als Hockey-Fan vorstellen, denn die Interessen der Wähler öffentlich zu teilen, ist der einzige Schlüssel zum Rathaus. Doch die Verflachung betrifft nicht nur Konsumenten. Auch Autoren werden dazu verdammt sein, immer wieder das gleiche Produkt hervorzubringen. Schriftsteller wie Umberto Eco, der an einem Tag über Thomas von Aquin und am nächsten über Mike Bongiorno sprach, wird es nicht mehr geben. Wirst du als Romantik geboren, stirbst du als Romantik. Crime bleibt Crime. Fantasy, Fantasy. Comedy, Comedy. Jedem Schriftsteller, jedem Regisseur, jedem Sänger, jedem Sportler, sogar jedem Aktivisten oder Politiker wird ein virtuelles Regal zugeteilt, an dem mein Etikett klebt. Wehe, ihr vermischt Blut. Es ist verboten, Hybriden zu gebären. Und während sie lernen, uns immer besser zu katalogisieren, werden wir immer weniger Mittel haben, um zu verstehen, was um uns herum geschieht. Denn alles wird dafür eingerichtet sein, uns so vorhersehbar wie möglich zu machen. Je banaler wir sind, desto leichter und schneller bringen sie uns dazu, Waren zu kaufen. Was brauchst du in so einer Welt? Nun, du brauchst ein einfaches Schema. Freund, Feind. Italienisch amico nemico, Französisch ami enemy, Albanisch mic amic. Das hatte Carl Schmitt verstanden, wie ich bei der Lektüre seines Buchs Politische Theologie entdeckt habe, das 1922 herauskam, und als ich es las, fragten mich alle: Warum vergeudest du Zeit mit diesem scheiß Nazi? Du aber verschließt dich niemals in deinen Sicherheiten. Im Gegenteil. Sobald du dich wohlfühlst, streu Splitt auf deinen Stuhl. Eine gewisse Unbequemlichkeit ist immer nötig, um den Horizont zu wechseln. Wenn die jungen Spartaner gezwungen wurden, vor den Toren der Stadt zu schlafen, um ihre kriegerischen Fähigkeiten zu prüfen, gab man ihnen nichts, um sich zuzudecken. Nur den einen Rat: Ihr Lager nie mit Stroh zu bedecken, denn das würde sich nach Einbruch der Nacht in die Erde bohren. Besser sei stacheliges Gestrüpp, denn durch die Dornen, die den Männern während des Schlafs ins Fleisch stechen, würden sie die Wärme ihres Blutes spüren. Die dornigen Sträucher sind die Suche nach dem, was dir ganz und gar nicht gleicht. Ich habe mich dabei oft in Gesellschaft von Louis Ferdinand Céline, Ezra Pound, Ernst Jünger, Julius Evola und ja sogar diesem Nazi Carl Schmitt wiedergefunden, der die theoretische Grundlage für die Konstruktion des Nationalsozialismus lieferte. Im Laufe der Zeit habe ich Personen wiedergesehen, die ich in deinem Alter kennengelernt hatte und die auf völlig anderen Lebenswegen als meinem zu genau denselben Schlussfolgerungen gekommen waren wie ich. Es gibt nicht nur eine einzige Straße zur Wahrheit, nicht nur einen Weg, um dort anzukommen. Ich habe keine Vorurteile. Aber ein Urteil habe ich natürlich. Keiner dieser Schriftsteller ist Teil meines Fleisches, meiner DNA. Trotzdem haben alle zu meiner Bildung beigetragen. Sie waren nicht mein Sauerstoff, sondern das Kohlendioxid. Auch das ist sehr wichtig. Weißt du, warum Carl Schmitt mich interessiert? Weil die Radikalisierung, die wir heute in der Politik und den medialen Debatten erleben, mit ihm zu tun hat. Schmitt hatte vorausgesagt, dass man Konsens nur erzielt, indem man Polarisierung, Entgegensetzung und Vereinfachung unterstützt. Er hatte entdeckt, dass sich das soziale Gefüge nur festigt, wenn es einen Feind gibt. Einen heimtückischen, gefährlichen, bedrohlichen Feind. Du wirst mich fragen, aber warum muss das soziale Gefüge sich festigen? Damit die Geburt eines Führers möglich wird. Der politische Feind braucht nicht moralisch böse, er braucht nicht ästhetisch hässlich zu sein, Er muss nicht als wirtschaftlicher Konkurrent auftreten, und es kann vielleicht sogar vorteilhaft und rentabel scheinen, mit ihm Geschäfte zu machen. Er bleibt aber ein anderer, ein Fremder. Der Feind ist in einem besonders intensiven Sinne existenziell ein anderer und Fremder, mit dem im extremen Fall existenzielle Konflikte möglich sind. Derartige Konflikte können weder durch eine im Voraus getroffene generelle Normierung noch durch den Spruch eines unbeteiligten und deshalb unparteiischen Dritten entschieden werden. Was sagt Schmidt? Was zeigt er? Er zeigt uns, dass Menschen nur regiert werden können, wenn sie sich von Feinden umringt fühlen. Das besorgt heute das Marketing. Es bewirkt, dass du dich nur von dem umgeben willst, was dir vertraut ist, sodass du, ohne es zu merken, nach und nach allem misstraust, was dir nicht gleicht. Also muss ein Produkt dir ähneln, um dir zu gefallen, oder so tun, als sei es dir ähnlich. Es wird dann immer wichtiger für dich werden, dem zu vertrauen, der dir sagt, dass du völlig in Ordnung bist und dass die anderen oder ein Teil von ihnen die Feinde deiner Identität sind. Gib dieser Versuchung nicht nach und warne auch die Menschen in deiner Umgebung. Weißt du, wie oft das Wort Feind in Hitlers furchtbarem Buch Mein Kampf auftaucht? Über 170 Mal. Was das bedeutet? Dass Hitler die Lektion von Schmidt gut verinnerlicht hatte. Fall du nicht darauf rein, wenn sie dir einreden wollen, dass alle um dich herum Feinde sind. Schrei. Schmidt hatte verstanden, dass ein Politiker, der sich durch Studium auf diese Aufgabe vorbereitet, einer, der sich einmal an der Regierung darauf beschränkt, seine Funktion gut auszuüben, die Gesetze anzuwenden und die staatlichen Institutionen zu respektieren, keinerlei Hoffnung hat, Einfluss auf die Menschen auszuüben. Auch heute will man uns glauben machen, dass erfolgreiche Politik, die Begeisterung entfacht, nicht die des besonnenen und fachkundigen Politikers ist. Wir dachten, wir hätten für immer abgeschlossen mit der Liturgie der Macht, ihren spektakulären Militärparaden, Ritualen und Fiktionen. Stattdessen sind wir wieder mittendrin. Schmidt behauptete noch etwas anderes, das mir auf unheimliche Weise aktuell erscheint. Er sagte, ein Führer könne den gesellschaftlichen Konsens nur im Ausnahmezustand erhöhen. Die Macht wird seiner Meinung nach nur dann als solche wahrgenommen, wenn sie einschreitet, um Auswege aus dem Ausnahmezustand aufzuzeigen. Im Ausnahmezustand wird der Führer zum Führer. Dann verstärkt sich der Eindruck, er sei unersetzlich und unumgänglich. Der Ausnahmezustand, Schmidt war sich dessen sicher, ist wie das Wunder für den Gläubigen. Ist dir klar, was ein Ausnahmezustand ist? Er ist wie die Pandemie. Dieses Wort kennst du gut, nicht? Du hast erfahren, was es bedeutet, sich mitten in einem Ereignis zu befinden, das die gewöhnlichen Ordnungen unzureichend macht, das die Nervensysteme der Gesellschaft zusammenbrechen lässt und das ganze System zum Absturz bringt. Wenn die Gefahr mich erschreckt und die Ereignisse nicht erklärbar sind, will ich jemanden, der Entscheidungen trifft. Ich will ein Oberhaupt über mir. Dann sind mir der Schutz der Bürgerrechte und ihre Garantien egal. Ich bin bereit, auf meine Freiheit und meine Rechte zu verzichten, nur um jemanden zu haben, der mich aufmuntert, mich leitet und vor allem die anderen ringsumher leitet, die sich auf mich zu stürzen drohen. Schmidt hätte dir erklärt, du könntest dank des Coronavirus nun mit Händen greifen, dass du in einem unzureichenden System lebst. Stimmt genau. Die Welt, in der du lebst, ist ein unzureichendes System. Sogar für Gott. Warum? Weil Gott die Welt erschafft und ihr seine Gesetze gibt. Aber das genügt nicht. Er muss ständig eingreifen, um sie zu flicken, um die Risse zu kitten, die sich plötzlich auftun. Das ist für Schmidt das, was wir Wunder nennen, ein außergewöhnlicher und nicht geplanter Eingriff Gottes in die Welt. In analoger Schlussfolgerung sagt der Schmidt, dass die Staaten aus demselben Grund nicht funktionieren. Sie geben sich Verfassungen und Gesetze in der trügerischen Hoffnung, damit alles kontrollieren zu können. Doch in Wirklichkeit bleiben sie Texturen mit losen Maschen und vielen Löchern. Ein Erdbeben genügt. Ein Tornado, ein Krieg, eine Finanzkrise, eine Pandemie und das System schlägt auf allen Seiten leck. Ausnahmezustand. Vorübergehender Verlust eines Gleichgewichts. Und dieser Notstand erfordert das Eingreifen eines Führers, der unabhängig vom gesetzlich vorgeschriebenen Weg Entscheidungen trifft, der die Situation in die Hand nimmt. Nur in diesem Moment, so Schmidt, sehen die Menschen in dem Führer einen aufsteigenden Stern, ein unvermutetes, blendendes Licht, das jahrhundertelange Kämpfe um Rechte vergessen und starr in nur eine Richtung blicken lässt, auf sein leuchtendes Gesicht. Ich denke, du hast verstanden, wohin Schmidt dich bringen will. Nur der Ausnahmezustand kann einen Führer erschaffen. Im gewöhnlichen, mechanischen, repetitiven Fortgang des Lebens will niemand einen Führer. Die Gesetze genügen völlig. Und jeder erledigt seine Angelegenheiten allein. Doch wenn die Ereignisse unvorhergesehen und erschreckend sind, willst du die Stimme des Führers hören. Möchtest du dich seinem Schutz, seinen Entscheidungen anvertrauen, die auf dich ein wenig so wirken wie ein Beruhigungsmittel bei hohem Fieber. Was folgt nun aber daraus? Dass jeder, der von seinen Untertanen wirklich als ein Führer, ein Duce angesehen werden will, unabhängig von Gesetzen, von Gut und Böse, einen Ausnahmezustand braucht. Auf einen Ausnahmezustand muss er hoffen, vertrauen und setzen. Er muss sich wünschen, dass sein Mandat nicht von Wohlstand und Gesundheit, sondern von einer oder mehreren Notlagen geprägt ist. Denn nur im Notstand ist der führende Politiker kein hinfälliger, sterblicher Körper wie alle, sondern wird ein Halbgott, wie die ägyptischen Pharaonen oder die Kaiser im alten Rom. Nun frage ich dich, was tut einer, der Führer werden will, aber keine Ausnahmezustände zur Verfügung hat? Er erfindet sie. Er vervielfacht sie. Die Zahlen der Mord- und Einbruchstatistik sinken? Nein, das stimmt nicht. Pass auf. Sie werden in deine Wohnung eindringen, dich vergewaltigen, deine Kinder entführen. Die Anzahl der Migranten ist beherrschbar und vertretbar? Falsch. Sie steigt schwindelerregend. Es gibt eine Invasion. Denn die Invasion ist der Ausnahmezustand. In geregelten Verhältnissen kann ein Mann der Vorsehung, ein charismatischer Führer, ein starker Mann, der unter außergewöhnlichen Bedingungen eingreift, die Ordnung wiederherstellt, sein Volk rettet und den Sohn beruhigt, der aus einem Albtraum aufschreckt, nicht Gestalt annehmen. Polarisierung, Radikalisierung, Freund-Feind-Schema. In einem Wort, Ausnahmezustand. Alles muss Ausnahmezustand werden, damit du nicht mehr vom Gesetz oder von dir selbst verlangst zu verstehen, sondern von einem anderen, dass er Entscheidungen trifft. Und wie viel einfacher ist es für dich, am Ende eines anstrengenden Tages dem Führer zuzuhören, der dir sagt, wie die Dinge laufen. Doch wenn das geschieht, wenn du das bemerkst, schrei laut. Als ich auf dem Gymnasium war, gab es oft Besetzungen. Gibt es sie heute noch bei dir, auf dem Gymnasium Diaz? Ich sehe mich, noch mit Haaren, wie ich aufs Katheder springe, und ich spüre deutlich, wie verlegen es mich macht, mit den Füßen auf dem Tisch zu stehen. Noch lächerlicher aber fühle ich mich heute, wenn ich mich für mein schlechtes Benehmen schäme, denn das ist eine rebellische Tat. Wir besetzen die Schule. Das Obere muss das Untere werden und das Untere nach oben kommen. Dort stehe ich, ergreife das Wort und spüre, dass etwas um mich herum sich verändert. Auf einmal hören die anderen mir zu. Vertrauen mir, denn Selbstverwaltung ist ein Ausnahmezustand. Es ist mein Ausnahmezustand, der mich zum Anführer macht. Aber schon verklemmt sich etwas im Mechanismus. Ich merke, dass die Menschen jetzt mir vertrauen, nicht dem, was ich sage. Das ist riskant. Und wenn ich mit der Polizei verhandle? Und wenn die Lehrer mich überreden, die Besetzung aufzuheben? Ich erkenne, dass ich beides tun könnte, ohne Erklärungen abzugeben, denn die Menschen glauben jetzt an mich. Doch das will ich nicht. Das eine ist, ein Sprecher zu sein, die Diskussion am Leben zu halten. Meine Schulkameraden aber haben den Becher ihrer Rebellion in mich gegossen, und mit diesem Wein kann ich jetzt machen, was ich will. Ich kann ihn sogar auf dem Boden ausschütten. Also denke ich, wenn einer die Bewegung und ihre Prinzipien bekämpfen wollte, müsste er mich jetzt nur als Geisel nehmen. Ich gehe auf die Schultoilette und betrachte mich misstrauisch im Spiegel. Ich bin ein Führer geworden. Ein Schauder läuft mir über den Rücken. Pass auf, jeder Führer endet als Spinner. Wieso Spinner? Wehre ich mich grimmig gegen den Typen im Spiegel, der sich einen Spaß daraus macht, mich zu provozieren. Ich bin kein Spinner, schreie ich ihn wütend an. Macht finde ich zum Kotzen. Nicht deshalb habe ich auf diesem Katheder gestanden. Blödes Stück Bleiglas. Hörst du mich? Ich kämpfe für ein Prinzip. Ich verteidige die staatliche Schule. Ich bin gegen Privatisierungen. Nein, nicht ich, sondern wir sind gegen die Privatisierung der Schulen. Wir wollen, dass die Schule weiter dem Nutzlosen verpflichtet bleibt, nicht dem Nützlichen. Wir sind Anhänger einer Religion ohne Gott. Wir bekennen uns zum Nutzlosen der Ethik und des Wissens. Wir wollen keine Sponsoren, keine Manager als Schuldirektoren, keine Profite. Wir kämpfen, damit die Regeln da draußen nicht hier eindringen und damit die hier drin nach draußen gelangen. Ich argumentiere, rege mich auf, protestiere. Doch der Scheißtyp, der mich aus dem Spiegel ansieht, hört mir nicht mal zu, lacht und verspottet mich. Spinner! Spinner! Roberto ist ein Spinner! Tatsächlich hat der Direktor schon nach mir gerufen. Er will nur mit mir reden, hat erkannt, dass ich der Krug bin, in den meine Kameraden ihren Wein gegossen haben, und dass es reicht, mich in Stücke zu schlagen. Das sagt er nicht direkt. Aber ich verstehe trotzdem, es kann mir nur nützen, wenn ich mit ihm verhandle. Denn das Anliegen ist natürlich vernünftig. Jetzt, wo ich der Anführer bin, muss ich mir vornehmen, in die Politik zu gehen, damit ich wirklich etwas verändern kann. Scheiße. Ich bin wirklich hier reingegangen, ins Büro des Direktors, und habe keine Ohrenstöpsel dabei. Schon ahne ich, dass das Schiff, das ich lenke, direkt auf die Klippen zusteuert. Gleich wird es auflaufen und versinken. Spinner, Spinner, Roberto ist ein Spinner, dröhnt mir immer noch die blöde Leier im Kopf. Ich lasse den Direktor stehen, reiße mich aus den Armen der Kameraden, die sich an mich klammern, um zu erfahren, wie es gelaufen ist. Schubse einen weg, der sagt, er sei Journalist und würde mir gerne ein paar Fragen stellen. Gehe zurück auf die Toilette und versetze dem Spiegel einen Hieb mit der Rechten. Ich blute, aber ich bin wieder frei. Schrei, dass du von dem lernst, der anders denkt als du.